Ich lese uns die Verse 13 bis 25 aus dem 4. Kapitel des Römerbriefes und ich lese es diesmal nach dem 84er Luthertext. Denn die Verheißung, dass er der Erbe der Welt sein solle, ist Abraham oder seine Nachkommen nicht zuteil geworden durch Gesetz, sondern durch die Gerechtigkeit des Glaubens. Denn wenn die vom Gesetz erben sind, dann ist der Glaube nichts. Und die Verheißung ist dahin. Denn das Gesetz richtet nur Zorn an. Wo aber das Gesetz nicht ist, da ist auch keine Übertretung. Deshalb muss die Gerechtigkeit durch den Glauben kommen, damit sie aus Gnaden sei und die Verheißung festbleibe für alle Nachkommen, nicht allein für die, die unter dem Gesetz sind, sondern auch für die, die wie Abraham aus dem Glauben leben. Der ist unser aller Vater, wie geschrieben steht, ich habe dich gesetzt zum Vater vieler Völker. Der ist unser aller Vater vor Gott, dem er geglaubt hat, der die Toten lebendig macht und ruft das, was nichts ist, dass es sei. Er hat geglaubt auf Hoffnung, wo nichts zu hoffen war, dass er der Vater vieler Völker werde, wie zu ihm gesagt ist, so zahlreich sollen deine Nachkommen sein. Und er wurde nicht schwach im Glauben, als er auf seinen eigenen Leib sah, der schon erstorben war, weil er fast 100-jährig war, und auf den erstorbenen Leib der Sarah. Denn er zweifelte nicht an der Verheißung Gottes durch Unglauben, sondern wurde stark im Glauben und gab Gott die Ehre und wusste aufs Allergewisseste, was Gott verheißt, das kann er auch tun. Darum ist es ihm auch zur Gerechtigkeit gerechnet worden. Dass es ihm zugerechnet worden ist, ist aber nicht allein um seinetwillen geschrieben, sondern auch um unsretwillen, denen es zugerechnet werden soll, wenn wir glauben an den, der unseren Herrn Jesus Christus auferweckt hat von den Toten, welcher ist um unserer Sünden willen dahingegeben und um unserer Rechtfertigung willen auferweckt. Soweit Gottes Wort. Wie wir das letzte Mal betrachtet haben, dass die Rechtfertigung des Menschen von keinerlei Vorbedingungen durch den Menschen abhängig ist und keinerlei Vorbedingungen bedarf, so ist auch die Unabhängigkeit vom Einhalten oder Nicht-Einhalten des Gesetzes gegeben. Die Rechtfertigung des Menschen durch das Opfer Jesu Christi ist einfach aus der freiwilligen Liebe Gottes entsprungen. Ohne irgendwelche Vorbedingungen, ohne das Gesetz. Aus der freiwilligen Liebe Gottes entsprungen. Sie ist ein Gnadengeschenk an alle Menschen. An alle Menschen, die dieses Geschenk annehmen. Rechtfertigung bedeutet doch Rechtfertigung von der Sünde. Gott hat in Jesus dem Menschen die Last der Sünde abgenommen und ihn, den Menschen, in das Licht seiner Vollkommenheit gestellt. Sünde abgenommen, in das Licht seiner Vollkommenheit gestellt. Er sieht nun nichts Unvollkommenes mehr an ihm. Der zuvor angeklagte Mensch, er war angeklagt wegen der Sünde, seiner Unvollkommenheit und somit ja dem Tode preisgegeben, der Tod ist der Sünde Sold, ist nun frei von dieser Anklage. Er kann einfach zu Gott kommen im Glauben. Die Anklage ist aufgehoben. Der Tod und die Sünde sind überwunden. Darum sagte der Herr Jesus im Gespräch, Und es sind ja immer wieder die vermeintlich Klugen, die diesem Worte Gottes gerne widerstehen, als es darum ging, dass eine Sünderin in Johannes 8 zu ihm gebracht worden ist. Und zwar an welcher Stelle? Als Jesus in den Tempel ging und lehrte, da kamen die Schriftgelehrten und Pharisäer, weil sie dieser Lehre entgegenstehen wollten, mit einer Sünderin und fragten ihn nach dem Gesetz, was sagst du, was wir mit ihr machen sollen? Denn nach dem Gesetz müsste sie gesteinigt werden. Also hier steht nicht, da kamen ja die einfachen Leute, die auch erkannt haben, dass sie Sünder sind, sondern die Gebildeten, die Schriftgelehrten, die kamen. Was sagst du, Meister, was wir tun sollen? Sie soll doch gesteinigt werden. Und er sagte, ja, wenn ihr der Ansicht seid, dass ihr keine Sünde habt und keine Rechtfertigung braucht, bitte hebt den Stein auf und wirft drauf. Und keiner tat es, weil jeder von seinem eigenen Gewissen überführt war und wusste, dass er Rechtfertigung nötig hat. Durch das Gesetz waren sie nicht besser. Sie waren genauso arm wie diese Sünderin. Sie waren genauso Sünder, wenn auch nicht in gleicher Weise. Und darum sagt der Herr Jesus in diesem Kapitel, Kapitel 8, Vers 36, wenn euch der Sohn frei macht, dann seid ihr recht frei. Das ist Rechtfertigung. Wenn euch der Sohn, nicht das Gesetz macht euch frei, das Einhalten der Gebote macht euch nicht frei, zumal ihr es gar nicht könnt, sondern der Sohn macht euch frei. Dann seid ihr richtig frei. So habe ich euch gesagt, in Vers 24 spricht der Herr, dass ihr sterben werdet in euren Sünden. Denn so ihr nicht glaubt, dass ich es sei, dann werdet ihr sterben in euren Sünden. Denn nur ich, so wollte Jesus sagen, mache euch frei. Ich bin die Rechtfertigung. Da könnt ihr versucht haben, was ihr wollt. Das Gesetz ist es nicht. Und darauf geht auch der Apostel Paulus ein durch den Heiligen Geist, der ja früher selber zu den Pharisäern gehörte und genauso dachte. Abraham, der Vater des Glaubens, so wird er genannt, wird ja zu einem Beispiel gesetzt darüber, dass diese Verheißung, die Zusage an ihn, der Welterbe zu sein, das heißt ein Segen auch werden zu dürfen für die ganze Welt, das heißt durch den Samen, der durch ihn weitergeführt wird bis auf Christus, dass diese Verheißung nicht durch seine Taten, die er vollführen konnte, gegeben wurde und erlangt werden kann in der Erfüllung, sondern allein durch den Glauben an den, der diese Verheißung gab. Allein durch den Glauben. Rechtfertigung ohne Gesetz, ohne Einhaltung des Gesetzes. Abraham wurde mit dem Gläubigen, mit allen Gläubigen hier als Verheißungserbe ohne Zutun des Gesetzeswerke genannt. Der Apostel Paulus verkündigte dieses Erbe, dieses Verheißungserbe auch der Obrigkeit, als er in Caesarea Philippi, in Caesarea ins Gefängnis kam und der König Agrippa eingeladen worden ist, um sich mal diesen sonderlichen Gefangenen anzusehen und anzuhören, sagte er genau auch dieses von der Rechtfertigung, das Verheißungserbe, das in Christus und allen, die zu ihm gehören, die Verheißung ist, über die Welt, über das Böse, über den Tod Herr zu sein, herrschen zu können. In Apostelgeschichte 26 Ab Vers 14 spricht er zu ihm. Erstmal von der Erfahrung von vor Damaskus und was ihm dann gesagt worden ist. Da wir alle zur Erde niederfielen vor Damaskus, hörte ich eine Stimme zu mir reden, die sprach auf Hebräisch, Saul, Saul, was verfolgst du mich? Es wird dir schwer sein, wieder den Stachel zu löcken. Ich aber sprach, Herr, wer bist du? Er sprach, ich bin Jesus, den du verfolgst. Aber stehe nun auf und tritt auf deine Füße, denn dazu bin ich dir erschienen, dass ich dich ordne zum Diener und Zeugen des, das du gesehen hast und das ich dir noch will erscheinen lassen und will dich erretten von dem Volk und von den Heiden, unter welche ich dich jetzt sende. Ich sende dich dazu dahin, aufzutun ihre Augen, dass sie sich bekehren von der Finsternis zu dem Licht und von der Gewalt des Satans zu Gott, zu empfangen Vergebung der Sünden und das Erbe samt denen, die geheiligt werden, durch den Glauben. Durch den Glauben an mich. Hier hat er also diesen Auftrag, dieses Verheißungserbe oder das Erbe der Verheißung auch vor der Obrigkeit ausgesprochen. Dazu sind wir unterwegs. Die ganze Obrigkeit, die hat nicht das letzte Wort, sondern das letzte Wort hat Jesus. Aber nicht, weil wir so gut waren, hat er uns dieses Verheißungserbe gegeben, sondern weil er es uns für uns erworben hat und wir auf seiner Seite stehen dürfen. Petrus hat das auch in seinem ersten Brief so formuliert, in 1. Petrus 1, Vers 3, da preist er Gott, den Vater und den Herrn Jesus Christus über die große Barmherzigkeit, die uns widerfahren ist durch den Glauben, nämlich dass wir wiedergeboren sind zu einer lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung Jesu Christi von den Toten, zu einem unvergänglichen und unbefleckten und unverwelklichen Erbe. Also auch hier wird von Erbe gesprochen. Erbe im Sinne der Überwindung der ganzen Welt, das behalten wird im Himmel, euch, die ihr aus Gottes Macht durch den Glauben bewahrt werdet. Durch den Glauben dieses Erbe empfangt. Durch den Glauben auch zu diesem Erbe bewahrt werdet zur Seligkeit, welche bereitet ist, dass sie offenbar werde zu der letzten Zeit. Also allein durch den Glauben, nicht durch das Einhalten oder Nicht-Einhalten des Gesetzes, ist die Rechtfertigung für den Menschen geschehen und kommt er wiederum durch den Glauben in den Genuss dieser Rechtfertigung. Erbe des Reiches Gottes sollen alle sein, die auf der Seite des Siegers über Tod und Hölle und Sünde stehen, nämlich Jesus Christus. Sie dürfen mitleben und mitregieren über die Welt, Welterben sein. So heißt es zum Beispiel in der Offenbarung, Kapitel 20, von dieser Prägung der Gläubigen in Vers 6, Kapitel 20, Vers 6. Selig ist der und heilig, der Teil hat an der ersten Auferstehung, über solche hat der andere Tod keine Macht, sondern sie werden Priester Gottes und Christi sein und mit ihm regieren. Mit ihm regieren. Erben der Welt, so wie es Abraham auch gesagt wurde. Eine Verheißung, mit Christus durch seine Gnade über allem stehen zu dürfen. Oder in Kapitel 22 von Offenbarung, die Verse 3 bis 5, über das neue Paradies. Es wird dort kein Verbanntes mehr sein, und der Stuhl Gottes und des Lammes wird darin sein, und seine Knechte werden ihm dienen und sehen sein Angesicht, und sein Name wird an ihren Stirnen sein. Und wird keine Nacht da sein, und sie werden nicht bedürfen einer Leuchte oder des Lichts der Sonne, denn Gott, der Herr, wird sie erleuchten, und sie werden regieren von Ewigkeit zu Ewigkeit. Sie werden regieren, Erbe. Erbe sein über allem in Christus. Aber dieses Erbe ist geschenkt, so haben wir gelesen, durch den Glauben, nicht durch das Einhalten von Gesetzen oder auch das Nicht-Einhalten. Die Verheißung ist deshalb eine Verheißung, weil sie das für den Menschen Unmögliche möglich macht. Deswegen ist es ein Zuspruch, eine Verheißung. Es ist etwas, was kein Mensch sich erarbeiten, verdienen kann oder mit Anstand erwerben kann. Es ist das für den Menschen Unmögliche, was für ihn aber möglich wird. Mit Regieren, mit Herzen, mit Leben, mit Christus. Was der Mensch aus seiner Kraft im Halten der Gebote Gottes nicht erreichen kann, verspricht der Herr dennoch, dem Gläubigen zu geben. Was er nicht halten kann, kriegen sie dennoch. Das nimmt jegliche Form des Lobes oder jegliches Denken von Leistung in unserem Leben vor Gott aus dem Mittel. Wir erkennen dadurch, dass wir in keiner Art und Weise irgendwie einen Anspruch auf Lohn hätten, auf Erbe hätten, wenn es darum geht, was wir machen. Es ist alles geschenkt. Es muss alles geschenkt sein, souverän von Gott. Kein Gedanke, kein Wort, keine Leistung, keine Tätigkeit kann uns in diese Verbindlichkeit bringen. Das Unmögliche wird möglich durch Glauben frei geschenkt. Zumal, so sagt der Apostel Paulus hier, das Gesetz, wenn man damit umgehen wollte, nur etwas hervorbringt, nämlich Zorn. Warum Zorn? Weil offenbar wird, dass der Mensch, der versucht, das Gesetz zu halten, immer nur Fehler begeht, ständig Fehler begeht. Und es wird die Belohnung oder beziehungsweise es wird die Folge von Sünde und Fehler immer deutlicher. Gottes Zorn muss immer größer werden über jede falsche Tat. Also kann das Gesetz, so will der Apostel Paulus sagen, nicht der Weg zum Ziel sein. Denn das Gesetz richtet nur Zorn an. Zorn darüber, dass der Mensch es nicht hält. Er glaubt, es zu halten, er tut's aber nicht. Der Herr Jesus geht ja in der Bergpredigt deutlich darauf ein und entlarvt besonders die Schriftgelehrten und Pharisäer, nicht die einfachen Menschen, die haben schon eingesehen oft. Aber eben die anderen entlarvt sie damit, dass sie nicht das Gesetz halten, was sie glaubten, halten zu können. Das Gesetz richtet Zorn an. Es offenbart ja eigentlich dem Menschen nur, wie falsch er ist, wie sündig er ist und dass er unbedingt nach seinem Tun dem Gericht des Zorns anheimfallen muss. Denn jede Gesetzesübertretung muss bestraft werden. Und jeder Mensch übertritt die göttlichen Gebote und müsste daher ohne Ausnahme jeder Mensch verurteilt werden, ohne Ausnahme. Hier merken wir einfach diese wunderbare Gnade und die Liebe Gottes zu den Menschen, dass er sich dennoch über den Menschen erbarmt, obwohl gar nichts Erbarmenswertes in seinem Tun vorhanden ist. Das will der Apostel Paulus deutlich machen, weil ja gerade auch Israel, die Juden, sich sehr an dem Gesetz festklammerten und meinten, sie hätten einen Vorteil vor den Heiden im Blick auf die Seligkeit. Wir lesen schon, dass es ein gewisser Vorteil war, ein Vorrecht, aber nicht im Blick auf die Seligkeit. Im Blick auf die Seligkeit konnte das Gesetz, das Halten des Gesetzes, nichts erreichen. Jedenfalls nicht von der Seite der Menschen aus. Ein zu verurteilender Mensch kann also nie Erbe sein. Er kann nicht Erbe des Mitlebens sein mit Christus. Er kann nicht Erbe des Mitregierens sein. Das Gesetz ist zwar nötig zur Erkenntnis der Sünde, aber hilft nicht zur Gerechtigkeit, die vor Gott gilt. Anders, so schreibt der Apostel Paulus, ohne Gesetz gibt es ja auch kein Sündenbewusstsein. Das heißt, es gibt nur ein Gewissen, dass man es empfinden hat, das könnte richtig, das könnte falsch sein. Aber ein Sündenbewusstsein gibt es auch nicht. Und wenn kein Sündenbewusstsein da ist, es gibt sogar heute Menschen, tatsächlich, ich weiß nicht, ob ihr schon mal mit jemand gesprochen habt. Es gibt Menschen, die sagen dir ins Gesicht, dass sie keine Sünde begangen haben. Das gibt es. Man staunt, man wundert sich, dass sowas denn aus einem Menschen kommt. Das heißt, überhaupt keine Selbstkritik da. Wir haben nie einen Fehler begangen. Nie. Ja? Das ist schon erstaunlich. Also ohne Sündenbewusstsein ist auch kein Verlangen nach Rechtfertigung da. Ist ja klar, wer keine Sünde gemacht hat, der braucht auch keinen Heiland, keine Vergebung. Wo also dieses Verlangen nicht da ist nach Gerechtigkeit oder Rechtfertigung, ist auch keine Vergebung der Sünden vorhanden. Ohne Sündenvergebung gibt es aber auch keine Wiedergeburt, das heißt kein Leben im Heiligen Geist Gottes und kein Heiligungsleben, somit auch keine Zukunft bei Gott. Ohne Zukunft bei Gott wartet die ewige Verdammnis, das heißt die ewige Trennung von Gott. Mit anderen Worten, das kann also auch nicht der Weg sein zu einer Verbindlichkeit mit Gott, ob nun jemand das Gesetz hat oder nicht. Das Gesetz versuchen zu halten, schafft die Rechtfertigung nicht. Und ohne Gesetz zu leben, schafft es auch nicht, auch wenn man keine Erkenntnis der allumfassenden Sünde hat, die ja durchs Gesetz gerade geschürt wird. Denn wenn ich gegen ein Gebot verstoße, weiß ich, ich habe was falsch gemacht. Habe ich kein Gebot, dann habe ich auch nichts falsch gemacht. Aber beide Wege führen nicht zur Rechtfertigung. Die Gerechtigkeit muss also aus dem Glauben an das, was Gott getan hat, geschenkt werden, damit die Verheißung für den Menschen zum Leben in Ewigkeit fest bleibt. In Vers 16 lasen wir, darum muss die Gerechtigkeit durch den Glauben kommen, auf dass sie sei aus Gnaden und die Verheißung fest bleibt, allem Samen, nicht dem allein, der unter dem Gesetz ist, sondern auch dem, der des Glaubens, Glaubens Abrahams ist, welcher ist unser aller Vater. Also für beide. Egal, wie jetzt der Einzelne in dieser Welt betraut worden ist, im Volke Israel oder unter den Nationen unwissend war. Nur durch den Glauben an das souveräne Werk, was Gott in Jesus Christus getan hat, kann jeder zum Erben werden des Mitlebens und Mitregierens Christi in seinem Reich. Würde Gottes Verheißung, also im Versprechen, an der Einhaltung des Gesetzes gemessen werden, könnte die Verheißung nie erfüllt werden. Doch Gottes Wort und das sollen wir daraus auch für uns neu erkennen, kann nicht gebrochen werden. Seine Verheißung, seine Zusagen können nie zerstört werden. Was er sagt, das tut er auch. Selbst durch menschliches Versagen können Gottes Zusagen nicht annulliert werden. Nicht annulliert werden. Es muss und wird sich erfüllen, so wie der himmlische Vater vorhatte, die Erlösung für die Menschen zu bewirken in seinem Sohn, ist sie gekommen. Ob der Mensch damit einverstanden war, ob die Leute gelästert haben, ob die da unterm Kreuz gesagt haben, also wenn du wirklich Christus bist, dann steig doch herab und du bist doch ein Sünder oder du hast doch den Teufel. Nichts konnte Gottes Verheißung, die Erlösung zu bewirken, aufhalten. Und das kann für uns ganz persönlich auch eine Botschaft sein, die wir manchmal am Worte Gottes zweifeln, für uns selbst, indem wir Gottes Wort nicht mehr beim Wort nehmen. Und auch das hört man ja oft, ja, das gilt mir aber nicht. Warum denn nicht? Warum gilt dir denn das nicht? Bist du was Besonderes? Wenn Gottes Verheißungen hier stehen für die Gemeinde, für die Gläubigen, dann dürfen wir sie alle für uns in Anspruch nehmen. denn er hält sein Wort, egal was sich dagegen stellt und dass sich der Satan immer aufmachen will, gerade wenn wir auf Gottes Wort hin handeln wollen. Das ist ganz klar, wer kennt das nicht? Dann kommen die großen Stürme. Bleiben wir aber bei Gottes Verheißung, dass wir sagen, Herr, du hast mich herausgeholt aus der Tiefe und du hältst mich fest, dann werden wir das auch merken, dass es so geschehen ist. Also Gottes Wort wird sich immer erfüllen. Darum ist das Abwarten auf diese Erfüllung des Wortes gegeben, beziehungsweise die Aufforderung dafür, und es ist nötig, das Abwarten muss im Glauben geschehen. Das Abwarten kann nicht geschehen im Sinne von materiellen Wegen, die ich erkannt habe, oder von Möglichkeiten, die ich mir durch das Gesetz einräume, sondern nur durch den Glauben. Das Abwarten auf die Erfüllung göttlicher Verheißung auch in meinem Leben kann nur durch den Glauben, das Vertrauen geschehen. Abraham glaubte auf Hoffnung, haben wir hier gelesen, auf Hoffnung, weil nach dem äußeren Sehen, dem äußeren Vermögen, der äußeren Kraft überhaupt nichts zu hoffen war. Er glaubte auf Hoffnung. Das, was er beurteilen konnte, sagte ihm, es ist unmöglich. Es ist unmöglich. Er sollte einen Erben empfangen in seinem hohen Alter. Als er 99 war und Sarah war 89, da wurde ihm das verheißen. Du sollst noch einen Erben bekommen. Zu einem Zeitpunkt, wo das Empfangen eines Erbens bei Sarah auch nicht mehr möglich schien. Denn er sagt, es geht ihr nicht mehr nach der Weiberweise. Die Zeit ist vorbei der Fruchtbarkeit. 13 Jahre zuvor oder 14 Jahre, da hat er noch an die Möglichkeit gedacht. Da war wohl nur der Hemmschuh, dass Sarah unfruchtbar gewesen ist. Er war 85, sie war 75. Als das erste Mal diese Verheißung kam, du sollst ein Erben haben, beziehungsweise von dir soll sich ein großer Same entwickeln und du sollst ein Segen werden für die ganze Welt. Ja, da dachte er ja, gut, da geht das noch irgendwie, und glaubte dem Herrn, denn er kann ja eine unfruchtbare Frau fruchtbar machen. Aber nun, als er schon 99 war, da war weder Fruchtbarkeit möglich und Unfruchtbarkeit war auch kein Thema mehr, weil überhaupt keine Substanz zum Empfangen eines Kindes mehr da war. Da waren die Gegebenheiten ganz anders. Und da heißt es dann von ihm, und trotzdem, dann glaubte er auf Hoffnung, wo nichts mehr zu hoffen war. Das heißt also, nur die Verheißung konnte er nur dadurch einnehmen, weil er Gott vertraute. Ich lese uns mal einige Verse ganz kurz aus 1. Mose 15. Da beginnt das ja, Vers 4. Siehe, der Herr sprach zu ihm, er soll nicht dein Erbe sein, also der Diener des Hauses, der Eliezer von Damaskus, sondern der von deinem Leibe kommen wird, soll dein Erbe sein. Und dann hieß er ihn hinausgehen und sprach, siehe gen Himmel und zähle die Sterne, kannst du sie zählen? So soll dein Same werden. Abraham glaubte das. Glaubte das. Das war also noch vor der Geburt von Ismael. Da wusste er, Sarah ist zwar bisher unfruchtbar geblieben, aber Gott kann sie ja doch fruchtbar machen. Das ist ja noch möglich. Sie ist ja noch in diesem Stadium, wo sie Kinder kriegen könnte. Heute würden wir vielleicht sogar auch anders denken in dem Alter, aber damals in diesem Alter war das noch möglich, zumal noch diese gewisse Anlage zur Empfänglichkeit vorhanden war. In Kapitel 17, Vers 15 bis 17 heißt es dann, Gott sprach nochmal zu Abraham, du sollst dein Weib Sarai nicht mehr Sarai heißen, sondern Sarah soll ihr Name sein, denn ich will sie segnen und auch von ihr will ich dir einen Sohn geben, nachdem ja nun etwas anderes dabei herauskam aus dieser Verheißung. Da wurde ja Ismael aufgrund des Planes von Sarah geboren mit der Hagar, der ägyptischen Magd, ja. Aber dann heißt es noch einmal, ich will dir auch von ihr einen Samen geben, denn ich will sie segnen und auch von, und will ihr dir einen Sohn geben, denn ich will sie segnen und Völker sollen aus ihr werden und Könige über viele Völker. Da fiel Abraham auf sein Angesicht und lachte und sprach in seinem Herzen, soll mir 100 Jahre alt ein Kind geboren werden und Sarah 90 Jahre alt? Vers 19, da sprach Gott, ja, Sarah, dein Weib soll dir einen Sohn gebären, den sollst du Isaak heißen, denn mit ihm will ich meinen ewigen Bund aufrichten und mit seinem Samen nach ihm. Vers 18, Kapitel 18, Vers 10, da kommt wieder diese Begegnung Gottes im Hause Abraham und da wird zu ihm gesprochen, ich will wieder zu dir kommen über ein Jahr, siehe, so soll Sarah, dein Weib, einen Sohn haben. Das hörte Sarah hinter ihm, hinter der Tür der Hütte. Und sie waren beide, Abraham und Sarah, alt und wohlbetagt, so dass es Sarah nicht mehr ging nach der Weiberweise. Also hier war jetzt ein Punkt erreicht, jetzt kann die Zusage sich nicht mehr erfüllen. Jetzt kann auch keine Fruchtbarkeit mehr gegeben werden, denn es ist körperlich gesehen alles aus. Und in Kapitel 21, Vers 1 und 2 heißt es, und der Herr suchte heim Sarah, wie er geredet hatte, und tat mit ihr, wie er geredet hatte. Und Sarah ward schwanger und gebar Abraham einen Sohn in seinem Alter um die Zeit, von der ihm Gott geredet hatte. Es war also eine unglaublich schwierige Situation. Das erste Mal glaubte Abraham, das wurde ihm zur Gerechtigkeit gerechnet, aber dieser Glaube musste vertieft werden. Dein Glaube muss so sein, dass du überhaupt nichts mehr hoffen kannst im Blick auf dein Verstehen und dein Sehen und dein Tun. Da setzt der richtige Glaube an. Und dieser Glaube, der nimmt die Rechtfertigung aus Gottes Hand. Da fängt Leben mit Gott an. Deswegen wurde dieses Exempel nochmal durchgeführt, weil wirklich an der Stelle Abraham nichts mehr materiell, irdisch hoffen konnte. Und das wird aufgegriffen hier im Römerbrief. Er hat geglaubt auf Hoffnung, da nichts zu hoffen war. Auf dass er würde ein Vater vieler Völker, wie denn zu ihm gesagt ist, so soll dein Same sein. Und er war nicht schwach im Glauben, sah auch nicht an seinen eigenen Leib, welcher schon erstorben war, weil er fast 100-jährig war, auch nicht den erstorbenen Leib Sarah. Denn er zweifelte nicht an der Verheißung Gottes durch Unglauben, sondern ward stark im Glauben und gab dadurch Gott die Ehre. Also diese Steigerung sollte hervorgebracht werden, auch für die gläubige Gemeinde. Wir sollen nicht nur für wahr halten, was wir gedanklich eventuell nachvollziehen können. Denn da auf dieser Ebene bewegt sich nicht das neue Leben aus der Rechtfertigung, sondern da, wo wir nichts mehr gedanklich nachvollziehen können, sondern nur noch glauben können und Gott die Ehre geben, weil er, was er sagt, auch tut. Da spielt sich das neue Leben ab, auf dieser Ebene. Und da erfüllen sich auch alle Verheißungen, die Gott gegeben hat, die er selber durch in seiner Gemeinde durchführen will und offenbar machen möchte vor der Welt. Dass er nämlich in Christus der Sieger ist und alle, die auf seiner Seite sind, auch Sieger sind. Das heißt also durch den Glauben die Welt überwunden haben. Es soll also deutlich werden, dass für alle Menschen das Unfassbare möglich ist zu empfangen, nämlich das Erbe des ewigen Lebens durch den Glauben an den Erben, Jesus Christus. Was der frömmste Mensch durch seine Werke nicht erlangen kann, wird ihm durch den Glauben geschenkt. Die Rechtfertigung von der Sünde ohne Zutun des Gesetzes. Abraham wusste ganz gewiss, dass das, was Gott verheißt, auch stattfinden wird. Dass er es geben kann und will. Dieses Handeln im Glauben und die daraus entstandene Frucht, denn das geht ja um die Frucht auch. Manchmal werde ich auch, wie oft wird man gefragt, was ist eigentlich Frucht im Leben eines Gläubigen? Frucht ist das, was Gott tut, nicht was ein Mensch für Gott tut. Das ist keine Frucht. Die findet man nicht in der Ewigkeit wieder. Nur was Gott tut durch den Menschen, das ist Frucht, die man in der Ewigkeit wiederfindet. So wie in dem Bild des Weinstocks, wenn die Rebe Frucht bringen soll. Wie kann eine Rebe ohne den Weinstock Frucht bringen? Ist gar nicht möglich. Man kann die abschneiden und dann mal hinlegen, sondern bring mal Frucht. Bring mal Frucht für den Weinstock. Das geht nicht. Was du hervorbringst, liebe Rebe, ist vom Weinstock gekommen. Nicht? Das soll hier auch deutlich werden, dass diese Frucht, die unbedingt ja auch und auch zu unserer Freude hervorkommen soll, durch Gott, seine Verheißung, seine Wirkungskraft geschehen soll. Also, noch einmal, dies Handeln im Glauben und die daraus entstandene Frucht ist also nicht nur für Abraham zu der damaligen Zeit niedergeschrieben worden, sondern, so sagt Paulus, für uns alle. Das ist für uns alle und für alle, die Gott im Glauben vertrauen, damit sie die Gerechtigkeit zum ewigen Leben empfangen. So steht es in Vers 24, es ist auch um unseretwillen, welchen es soll zugerechnet werden geschrieben, so wir glauben an den, der unseren Herrn Jesus auferweckt hat von den Toten. Karfreitag und Ostern, oder wir können auch sagen, das Sterben Jesu am Kreuz um unserer Sünde willen und die Auferstehung von den Toten um unserer Gerechtigkeit willen, ist genauso wenig verständlich wie der Empfang des verheißenen Erbes damals für Abraham und Sarah im hohen Alter. Also ich habe jedenfalls noch keinen getroffen, der mir rationell sage, dass er rationell das Leiden Jesu um unsere Sünden willen mitgekriegt hat, verstehen kann und die Auferstehung von den Toten. Ich habe noch keinen getroffen. Weil es nicht begreifbar ist, dass die Sünden aller Menschen zu allen Zeiten durch dieses eine Opfer getilgt sind. Das geht an uns vorbei. Darum ist es aber uns gesagt, dass wir es im Glauben, das Unfassliche, annehmen und dann empfangen werden. Der Glaube, der nicht das eigene Verstehen und Handeln in den Mittelpunkt rückt, sondern sich einfach an Gottes Verheißungen festhält, lässt eben diese Rechtfertigung, das Unmögliche, möglich werden und lässt uns zu Gottes Kinder werden, die dann bewegt werden, egal ob aus Juden unter dem Gesetz oder aus den Heiden ohne Gesetz, bewegt werden an dem Werk des Herrn. Hier verstehen wir auch für uns ganz neu, was Gott in Jesus Christus bei uns sucht, damit wir aus Unwürdigen Würdige werden, nämlich Glaube und Vertrauen. Er sucht nicht unsere Erkenntnis und unsere Verständnis. Ich freue mich immer wieder über Zeugnisse, auch aus der äußeren Mission, wo ganz deutlich ist, ganz Analphabeten, Menschen, die überhaupt nicht die Bibel lesen können, werden gläubig an Jesus und neue Kreaturen. Die haben gar nicht studieren können. Wunderbar. Und andere studieren ihr Leben lang und werden nie froh. Einfach, weil sie nicht glauben. Sie wollen alles in ihren Kopf reinkriegen, Und das klappt ja nie. Das ist so wunderbar, wie Gott das für uns Menschen gemacht hat, dass jeder gerettet werden kann. Er braucht keine Vorbedingungen haben. Das steht so wunderbar auch in dem 11. Kapitel vom Hebräerbrief. Ich zitiere nur das zum Schluss. Der Glaube ist ein Nichtzweifeln an dem, das man nicht sieht. Also das kann mein Kopf nicht reinkriegen. Mein Kopf kann nur was aufnehmen, was er versteht und sieht. Aber was er nicht sieht, und das kann man nicht denken, das geht hier nicht rein. Der Glaube ist ein Nichtzweifeln an dem, das man nicht sieht. Und das nehme ich an, als sehe ich es. So wie es von Mose heißt, Mose schaute auf den Herrn, als ob er ihn sähe, den er nicht sah. Er hielt sich fest an ihm. Denn wer in diese Rechtfertigung hineinkommen will, muss glauben. Durch den Glauben haben wir das Leben. Und unser Glaube allein ist der Sieg, der die Welt überwunden hat. Das heißt, das Wesen auch der Welt, die Sünde und somit die Einnahme des Sieges Jesu über die Welt durch den Glauben. Wer könnte sonst die Verheißung zum Welterbe empfangen, als der, der an die Rechtfertigung des Menschen in Jesus Christus glaubt? Wer könnte es sonst? Niemand. Ich lese noch mal die letzten Verse. Das ist aber nicht geschrieben allein um seinetwillen, um Abrahams Willen, dass es ihm zugerechnet ist, sondern auch um unsretwillen, welchen es soll zugerechnet werden, so wir glauben an den, der unseren Herrn Jesus auferweckt hat von den Toten, welcher ist um unserer Sünde willen dahingegeben und um unserer Gerechtigkeit willen auferweckt worden. Rechtfertigung unabhängig vom Gesetz.